Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Das Afghanistan-Desaster. Wie war das möglich? Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Ich freue mich dazu, zwei Persönlichkeiten begrüßen zu können, die Experten sind im allerbesten Sinne. Das zum einen Katrin Eigendorf. Du bist sehr bekannte deutsche Fernsehjournalistin vom ZDF. Letzte Woche hast du den Grimme-Preis, den, glaube ich, renommiertesten Fernsehpreis, den man haben kann, in Empfang genommen für dein jahrzehntelanges Engagement in Krisen- und Kriegsgebieten, nebst einer ganzen Reihe von anderen Preisen. Bekannt geworden deinen Reportagen aus Afghanistan, Ukraine und Russland. Herr Thomas Ruttig, Sie sind seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Experten zu Afghanistan. Sie sind Direktor des Thinktanks Afghanistan Analyst Network. Sie haben mehr als 10 Jahre in Afghanistan selbst gelebt und man kann Ihre Kommentare auf Ihrem Blog und dann auch vor allem in Zeitungsartikeln oder auch in Fernsehen zur Kenntnis nehmen. Desaster habe ich das genannt. Vielleicht zu Beginn, sag mir doch, wie ist euer persönliches Verhältnis zu diesem Land? Wie habt ihr das erfahren? Was ist euer emotional, die Beziehung zum Land? Katrin, wie würdest du das beschreiben?
Ich beschreibe das in einem Bild. Ich bin Fernsehjournalistin und denke natürlich in Bildern. Ich bin ein Mensch, der in Bildern denkt. Und das Bild, was eigentlich meine Beziehung zu Afghanistan initiiert hat, ist die Situation in diesem Sportstadion in Kabul, wo eine Frau von Taliban-Kämpfern von einem Pickup heruntergezerrt wird und mitten in diesem Stadion mit einem Kopfschuss, wenn ich es richtig erinnere, hingerichtet wird. Das ist das Bild, was für mich heute für Afghanistan steht und für das ganze Desaster Afghanistan. Das ist natürlich jetzt sehr verkürzt, aber das hat im Prinzip mich dazu bewogen, mich mit dem Land näher auseinanderzusetzen, weil vielleicht auch als Frau habe ich das als dramatische Verletzung von wirklich jeder Zivilisation und Kultur empfunden. Frauen, also ich meine, eine Hinrichtung ist schon schlimm genug, eine öffentliche Hinrichtung mal eh. Und mit Frauen so umzugehen, dafür steht für mich Afghanistan. Ich habe mich ja auch besonders mit der Rolle der Frauen beschäftigt. Und Frauen stehen für mich im Zentrum eigentlich der Entwicklung. Wenn man zumindest die letzten 20 Jahre sieht, waren sie ja auch für uns ein maßgeblicher Grund, den wir zumindest offiziell angeführt haben, warum wir uns im Land engagieren, dass wir auch darauf drängen, dass Frauen- und Menschenrechte in dem Land verwirklicht werden. Das ist auch ein Thema, das immer Gradmesser war. Also das ist mein Verhältnis zu Afghanistan in einem Bild ausgedrückt, was mich eigentlich dazu gebracht hat, in das Land zu reisen, mich näher mit dem Land zu beschäftigen.
Herr Ruttig. Ja, Desaster trifft es. Es sind ja nicht nur die letzten 20 Jahre, sondern die Menschen in Afghanistan müssen schon seit 40 Jahren Krieg in unterschiedlichen Ausprägungen mit unterschiedlichen Parteien durchleben. Ich bin zu Afghanistan gekommen durch mein Studium der Asienwissenschaften, damals in der DDR, Humboldt-Uni in Berlin. Man konnte Länder als Wunsch angeben, Afghanistan war da nicht dabei, aber es ist mir dann zugelost worden. Und ich habe es bis heute nicht bereut, obwohl natürlich, wenn man sich, wie ich, seit auch 40 Jahren mit Afghanistan beschäftigt, da eben sehr viel Schmerz auch drin ist. Ich kannte die Leute, die diese Aufnahmen im Stadion heimlich gemacht haben und rausgeschmuggelt haben. Und ich habe die später kennengelernt. Also das sind natürlich auch Dinge, die einen bewegen. Und ich habe, wie gesagt, seit 40 Jahren fast ununterbrochen zu Afghanistan gearbeitet, war insgesamt fast 13 Jahre im Land in den unterschiedlichsten Perioden der letzten 40 Jahre und habe da sehr viele Menschen kennengelernt, sodass ich mich als Gone Native, also irgendwie halb Einheimischer geworden fühle. Ich spreche auch die beiden Hauptsprachen, was normalerweise immer so als abwertend oder Schimpfwort benutzt wird. Der hat keinen Abstand mehr dazu. Ich glaube, es geht trotzdem, dort involviert zu sein, mitzufühlen und gleichzeitig objektiv zu berichten und zu analysieren, was ja mein Job war seit 2009.
Mir ist geblieben, Sie haben zu einem Artikel gesagt über Afghanistan, der beschreibt ja nur die westliche Seite und nicht die afghanischen Menschen. Und das, glaube ich, ist ein Blick, der ganz wichtig ist, wenn man sich überlegt, wie das Desaster der letzten 20 oder wie Sie gesagt haben, 40 Jahren anschaut, dann denkt man in erster Linie, der größte Blutzoll eines deutschen Militäreinsatzes. Also wenn man sich überlegt, wie war das möglich? Umgekehrt überlegt, gibt es überhaupt irgendwelche positive Resultate des gewaltigen Aufwandes der letzten 20 Jahre von westlicher Seite? Wenn man da schaut von den Toten, das waren nach gewissen Zählungen 175.000 Tote seit dem 11. September, der ja die westliche Präsenz ausgelöst hat. Eine Armut, die zuvor nicht so schlimm ist wie heute. Kosten sind ganz gewaltig. Und heute sind die Taliban wieder an der Macht, das war ja das Ziel der ganzen westlichen Intervention. Gibt es irgendwas Positives in dieser Geschichte?
Wenn man sich den 15. August letzten Jahres ansieht, wo nach all den Investitionen, die Amerikaner sagen, in Blood and Money dann doch ergebnislos gewesen sind, ist nicht sehr viel Positives, was bleibt. Bis zum 15. August hatte man gesagt, da die Hoffnung ja immer zuletzt stirbt, ja, bestimmte Dinge sind erreicht worden, viele Menschen haben es geschafft, sich Bildung anzueignen. Ich meine, viele Menschen in Afghanistan haben Erfahrung gemacht, wie es so ansatzweise auch anders aussehen könnte als in repressiven Regimen, die es ja schon vor den Taliban gab. Aber das hört man jetzt auch. Es gibt ja in Deutschland demnächst oder ja, demnächst startete offiziell der Untersuchungsausschuss im Bundestag zu Afghanistan. Da haben führende Politikerinnen und Politiker schon gesagt, ja, eben diese Bildungserfahrungen, die bleiben, Zivilgesellschaft, die bleibt. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, wenn ich eine afghanische Frau wäre. Und ich rede ja auch viel mit Menschen in Afghanistan, meine afghanischen Kolleginnen und Kollegen noch viel mehr. Die hören da sehr viel Hoffnungslosigkeit, weil was will man mit einer Bildung anfangen in einem Land, dass die Frauen nur in ein paar Nischen weiterarbeiten und sich bilden lässt. Vor allen Dingen ist das für mich eine Schönrederei, also zu sagen, da sind ja Dinge, die waren gar nicht so schlecht. Irgendjemand erwähnte neulich die Infrastruktur in Afghanistan, da könnte man jetzt einfach ganz sarkastisch sagen, ja, die Taliban werden sich dafür bedanken, obwohl natürlich auch die normale Bevölkerung halbwegs ordentliche Straßen braucht, aber wie lange das alles hält, was da gebaut worden ist. Vieles ist ja schon noch zur Anwesenheit der westlichen Truppen und der anderen westlichen Akteure, die da waren. Es gab ja auch zivile Akteure, zerfallen, weil man einfach nicht genug Geld hatte oder auch nicht genug Willen, auch auf der Seite der afghanischen Behörden das alles zu unterhalten.
Katrin, siehst du irgendwas Positives, vor allem auch in deinen Kontakten mit den Frauen in Afghanistan?
Ich sehe Positives, aber ich würde es mal so formulieren, man spricht ja manchmal von Kollateralschaden. Ich glaube, man kann in Afghanistan von Kollateralerfolgen sprechen. Ja? Das sind keine beabsichtigten Erfolge, das sind Erfolge, die mit gewissen Entwicklungen einhergingen, die man natürlich auch heute noch beobachten kann. Also sicherlich sind die Frauen in Afghanistan heute deutlich gebildeter und selbstbewusster, zumindest in den großen Metropolen, als die Frauen es unter der ersten Taliban-Herrschaft waren. Wir sehen ja auch größeren Widerstand von Seiten der Frauen, also dass sie Untergrundschulen gründen. Das haben sie auch schon während der ersten Taliban-Herrschaft gemacht, aber ich glaube, das tun sie jetzt noch mit einer ganz anderen Haltung und mit einem wesentlich größeren, sagen wir mal, Background, den sie sich auch erworben haben. Aber das alles, auch die Entwicklung von Zivilgesellschaft, wie gesagt, ist nicht die Bilanz dieses Afghanistan-Engagements, sondern wenn man jetzt mal nur auf die letzten 20 Jahre zurückschaut, und das würde ich mal sagen, ist ja für uns als Deutsche, wenn wir mit dieser Geschichte ja eine Aufarbeitung praktizieren wollen, die wichtigste Phase, ist es ein komplettes Desaster. Also es fängt damit an, dass wir in einen Krieg gezogen sind, den wir nie als Krieg benannt haben, sondern in den wir uns haben reintreiben lassen. Das geht weiter damit, dass diese sowohl militärisches Engagement als auch soziales Engagement überhaupt keine Strategie verfolgte. Also da wurde einfach Geld in dieses Land hereingeschüttet und wurde Sicherheit erkauft, indem man genau die Unterstützer, die dieses Land in das Chaos gestürzt haben, in das es ja vor den Taliban geraten ist, nämlich die großen Warlords, die hat man im Prinzip stark gemacht. Man hat Korruption in einem Maße gefördert und das ist auch unserer Strategie dort zuzuschreiben, die das Land zerstört haben. Und das ist die Bilanz, der man heute einfach offen in die Augen schauen muss.
Aber wie ist es überhaupt möglich? Also ich habe immer noch die Illusion, dass staatliches Handeln zumindest gut gemeint und irgendwie noch ein bisschen rational ist. Und es sind eigentlich zwei Fragen. Ist, man hat zu Beginn das Falsche getan, das gibt es in der Politik. Was bedenklicher ist, ist, man ist 20 Jahre lang in die falsche Richtung weitermarschiert und wollte es nicht wahrhaben und hat mit Schönfärberei dann irgendwie das Publikum zu Hause versucht zu beruhigen. Und dass das überhaupt möglich war, ist mir einfach schleierhaft. Oder mit anderen Worten, das nächste Desaster steht unter diesen Bedingungen ja einfach wieder bevor, wenn man nichts daraus lernt. Oder glaubt ihr, da kann man was lernen, jetzt wird es ganz anders?
Ja, man kann sicher eine ganze Menge daraus lernen, aber ich will gerne nochmal zurückgehen, wenn ich darf. Das Wort Schönfärberei ist für mich wirklich eins der wichtigsten im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz und zwar mit dem deutschen Afghanistan-Einsatz, der zwar im Verhältnis ein relativ großer war, aber immer mit weitem Abstand auf allen Gebieten, militärisch, politisch, finanziell, weit hinter den Amerikanern hinterherhinkte. Deutschland waren immer die Größten unter den Kleinen. Und die Größten jetzt auch ein bisschen wieder im sarkastischen Sinne, sie haben sich gern auch selber als die Größten dargestellt, wie viel da ausgegeben worden ist, wie viel man dort gemacht hat. Und das ist Teil der Hybris, auch in dieser Hybris, die zu diesem Desaster geführt hat. Auch dadurch, dass man alles, was in Afghanistan passiert ist, auch an Positiven, vorübergehend Positiven, sich selbst zugeschrieben hat. Zivilgesellschaft gab es in Afghanistan schon vorher. Die hat sich unter den Sowjets organisiert, die hat sich unter den Mujahideen organisiert, die hat sich in der Diaspora organisiert. Als vor 9/11 überhaupt kein Mensch mehr in Afghanistan denken wollte, da haben sich Afghaninnen und Afghanen im Ausland organisiert und haben zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen während des ersten Taliban-Regimes dokumentiert. Die haben es auch schon unter den Sowjets, unter den Mujahideen dokumentiert. Damals wurden sie dann damit bekannt. Und dann hatte Afghanistan das, und das hört sich jetzt vielleicht sehr merkwürdig an, das große Glück, dass die Terroranschläge des 11. September dieses Land wieder auf die politische Landkarte gesetzt haben. Bis dahin hat sich da kein Mensch für interessiert, keine Regierung. Und dann konnte man nicht mehr anders. Ich will auch kommentieren diese Sache mit der fehlenden Strategie und dem möglicherweise Ahnungslosigkeit und guten Willen wenigstens oder nicht. Ich glaube, da war schon eine Strategie. Ich hatte das Glück, in dieser Übergangszeit schon während der ersten Taliban und dann, als die gestürzt wurden nach 9/11, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten und habe an diesem Plan mitgearbeitet, der auf der Bonner Afghanistan-Konferenz 2001 verabschiedet worden ist. Ich bin da bestimmt parteiisch als Mitarbeiter, aber das war schon eine Strategie. Das Problem dabei ist nicht, dass es keine Strategie gab, sondern dass es nicht umgesetzt worden ist. Und da könnte man jetzt mehrere Tage lang drüber reden, was alles falsch gemacht worden ist. Aber eine der ersten falschen Weichenstellungen, die dann halt immer beschönigt worden sind und wo man trotz bestimmter strategischer Wendemanöver, vor allem im militärischen Bereich, trotzdem immer wieder in die falsche Richtung oder weiter in die falsche Richtung gegangen ist, war eben Afghanistan nicht zu demilitarisieren. Als die von der US geführten NATO-Truppen Ende 2001 nach Afghanistan gingen, zitterten selbst die Warlords. Die Afghanen sagten immer, es gibt nur ein Vitamin, was funktioniert, Vitamin B52, nach den Flugzeugen, die da oben kreisten und den Warlords wirklich Angst machten. Die dachten, das Gerede der westlichen Regierung, ich sage es mal so abschätzig, über Frauenrechte, Menschenrechte, Demokratie, Demokratisierung war ernst gemeint. Nach einer Weile haben sie mitgekriegt, das war überhaupt nicht ernst gemeint. Und das ist eben eines der großen Probleme, dass dieser Einsatz in eine militärische Logik abgedriftet ist und die politischen, zivilen, institutionellen Reformen, die Afghanistan nötig gehabt hätte, um es wieder auf die eigenen Beine zu stellen, eben vergessen worden sind. Und dieser Plan übrigens der UN beruhte auf dem Plan von Afghanen. Ich selber war daran beteiligt, über ein Jahr vorher, halt erstmal ohne die Aussicht, dass das je zum Tragen kommt, Menschen in der afghanischen Diaspora auch im Land zu konsultieren, was man machen kann aus Afghanistan, dass Afghanistan wie ein Land wie alle anderen werden kann.
Aber das war Ihr Plan und das war der Plan der UNO. Aber der Plan der Amerikaner war, die Taliban zu entmachten, quasi wegen der Al-Qaida, die dort Schutz fanden. Das war ein sicherheitspolitisches, antiterroristisches Ziel, nicht das Ziel, die Errichtung eines Rechtsstaates und Demokratie. Das kam dann von anderer Seite wieder rein. Aber ich glaube, da war schon der erste Zielkonflikt.
Bush hat das relativ schnell Ende 2001, Anfang 2002 gesagt, aber auch revidiert. Er hat dann auch Nation Building, was wir hier Institutionenaufbau nennen, zumindest als Teil der Aufgabe gesehen. Und ich denke, das war auch richtig so.
Ich würde da mal einen kleinen Einwand machen wollen. Sie sagten gerade, da waren auch Afghanen dran beteiligt. Die Tatsache, dass da Afghanen, Diaspora-Afghanen ja ganz maßgeblich auch in den USA daran beteiligt waren, heißt ja nicht, dass das kluge Lösungen waren. Also auch an der Vereinbarung mit den Taliban zum Thema, was Trump im Prinzip versucht hat, ja, also die Taliban dazu zu kriegen, das Land zu befrieden, dass die Amerikaner sich zurückziehen werden, einen Weg offen zu machen für einen Rückzug des Engagements, ist ja auch mit Beteiligung von Diaspora-Afghanen gemacht worden. Und das halte ich für eine komplette Fehlentscheidung und für ein Desaster, dass man die afghanische Regierung im Land gar nicht hat einbinden wollen. Also die Tatsache Exil-Afghanen, ich würde da mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich den Interessen Afghanistans so gut getan hat, welche Entscheidungen da gefällt wurden.
Ja, wir haben ja nicht nur mit den, sag mal, Großkopfväten der vorhergehenden Regimes gesprochen, sondern tatsächlich eben auch mit, sag mal, ganz normalen Flüchtlingen, die politisch durchaus gebildet waren, weil Krieg und Elend und Unterdrückung bildet ungemein, wie ich in Afghanistan festgestellt habe. Es gibt dieses Wort des ehemaligen haitianischen Präsidenten Pater Aristide, Analphabet Babet, also Analphabet, aber trotzdem nicht blöd. Ich habe da sehr gute politische Analysen gehört. Wir haben mit der Zivilgesellschaft Afghanistans gesprochen, wir haben das wirklich sehr breit gemacht. Man kann ja über die Diaspora denken, was man will, da gibt es solche und solche, immer in allen Nationen, auch bei den Afghanen. Viele haben sich später, aber das war eben tatsächlich die Elite unter denen, halt als Teil des Problems mit rausgestellt. Aber die Konsultationen waren innerhalb Afghanistans und außerhalb Afghanistans und viel breiter konnte man es eigentlich gar nicht machen. Es gibt ja Leute, die sagen, man hätte die Taliban von Anfang an mit einbeziehen müssen. Es war einfach politisch nicht opportun. Niemand wollte die auch nur mit der Kohlenzange anfassen. Und es war auch Teil eben der eigenen Selbstüberschätzung im Westen, dass man die für geschlagen hielt und dachte, da bleibt es dann auch. Das hat sich ja dann alles ganz anders entwickelt. Wir haben damals von der UNO weiterhin versucht, auch Leute aus Taliban-Kreisen mit einzubinden. Das war sehr schwierig. Die Amerikaner wollten es nicht. Später wollten sie es dann. Dann war es zu spät. Es sind ja ehemalige Taliban-Führer nach Afghanistan gekommen, wollten dann eine Partei gründen, um sich an Wahlen teilzunehmen. Hat der damalige Präsident Karzai nicht zugelassen. Also alles sehr, sehr, sehr vielschichtig. Das Problem war tatsächlich, dass halt eben diese Interessen des sogenannten Kriegs gegen den Terror dann Oberhand gewonnen haben und alles andere nur gestört hat. Unter anderem eben auch der Plan, dort Wahlen durchzuführen. Das Parlament, was schon in den 50er, 60er Jahren in Afghanistan gegeben hatte, wieder zu errichten. Dazu kam es ja dann auch. Und dort tatsächlich A, Debatten zu haben, B, eben diese sehr vielschichtige Bevölkerung dann auch vielschichtig durch unterschiedliche Parteiungen, sage ich mal, repräsentiert zu sehen. Aber dieses Parlament ist leider an den Rand gedrängt worden, weil die Amerikaner wollten ein System nach ihrem Muster, Präsidialsystem, keinen Ministerpräsidenten und auch keine große Pluralität im Parlament. Daran ist viel gescheitert. Ich sage immer, Demokratisierung in Afghanistan, dass das so eine übergestülpte Sache war. War sie nicht, weil sie sich eben der Ansatz zumindest des UN-Plans darauf bezog, was in afghanischer Realität schon existiert hatte. Man hätte halt die früheren bewaffneten Parteien entwaffnen müssen. Dann kann man auch Demokratie machen. Mit vorgehaltener Kalaschnikow geht es leider nicht.
Aber das heißt ja, dass Schönfärberei und Weitermarschieren in die falsche Richtung. Und am Schluss gab es ein unsägliches Abzugsfiasko, das zumindest dazu geführt hat, Sie haben das erwähnt, den Untersuchungsausschuss im Bundestag, dass man sich angesichts dieser Bilder und dieses, sagen wir mal, Staatsversagens dann wirklich an den Kopf greifen muss und fragen muss, wie war das überhaupt möglich? Und von daher besteht die Chance, dass man ein bisschen kritischer in der Öffentlichkeit auf die 20 Jahre gucken kann. Wäre das nicht passiert, sondern irgendwie, wie man gehofft hat, naja, wir ziehen ab und dann langsam passiert so ein Machtübergang und das Schlimme kommt erst nachher, war es ja nicht. Also in dem Sinne eine gewisse Chance für die Diskussion.
Naja, die Diskussion hat ja vorher schon stattgefunden und das Fiasko, dass Afghanistan ein Desaster ist, das wissen wir ja nun schon seit vielen Jahren. Das hat sich jetzt durch den Abzug nochmal insofern zugespitzt, als dass diese katastrophalen Bilder natürlich um die ganze Welt gegangen sind und Politik wird natürlich auch durch Bilder beeinflusst. Wenn es um die Rolle der Deutschen geht, sehe ich uns, was dieses Desaster des Abzugs angeht, gar nicht so sehr in der Verantwortung, denn wir mussten ja mit den Amerikanern in dem Moment, wo die gesagt haben, wir ziehen ab aus dem Land, gleichziehen. Eine deutsche Armee, keine andere Armee hätte ohne den Schutz der Amerikaner dort weiter im Land präsent sein können. Ich würde da gerne nochmal auf die Frage unseres Engagements und der Ziele, die wir in Afghanistan verfolgt haben, eingehen. Es sind ja nicht nur die Amerikaner und der Westen, die versucht haben, in Afghanistan Einfluss zu nehmen, sondern man muss ja auch die Rolle Pakistans, Indiens sehen. Ich meine, das Ganze ist ja nicht isoliert. Die Amerikaner haben im Land versucht, die Taliban zu entmachten, aber den Staat, der die Taliban im Prinzip immer gefördert hat und deren Importprodukt sie letztendlich auch sind, weiter mit Militärhilfe versorgt, sehr lange. Und man hat erst sehr spät da die Reißleine gezogen, korrigieren Sie mich, Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus, und hat gesagt, ja, eigentlich ist das ja eine Doppelstrategie, eine gegenläufige Strategie, die wir da verfolgen. mit Pakistan. Das hat ja auch einen Teil des Desasters ausgemacht. Die Taliban sind doch nicht so stark geworden, weil die Bevölkerung sie stützt oder haben wollte oder nur alleine, weil der Westen so versagt hat, sondern die Taliban ziehen ja einen Großteil ihrer Stärke auch einfach durch die Unterstützung Pakistans. Das kann man ja nicht leugnen.
Und aus der Schwäche der afghanischen Regierung und dem in diesem Fall durchaus mangelnden Konzept der westlichen Staaten und Geldgebergemeinschaft, die dahinter steckt, halt eine Fassadendemokratie aufzubauen, die auf tönernen Füßen stand. Und Sie haben das ganz richtig gesagt, das hat man ja schon seit mindestens 10 Jahren gesehen. Auf der anderen Seite, auch bei Pakistan muss man meiner Ansicht nach ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade halt auch die Menschen in Afghanistan immer alles auf Pakistan schieben. Pakistan hat natürlich eine große Rolle gespielt, aber wie gesagt, die internen Faktoren sollten da nicht kleingeredet werden und das hören natürlich die Afghanen nicht gerne. Die Taliban sind eben kein reines Importprodukt, sondern sie sind entstanden aus einer Generation der früheren Mujahideen, die gegen die Sowjets gekämpft hatten, die dann nach dem Abzug der Sowjets aufgehört hatten zu kämpfen. Und die restlichen Mujahideen, die sich gegenseitig an die Gurgel gingen, weil niemand bereit war, die Macht mit einer der anderen Fraktionen zu teilen, haben das Land dann zum zweiten Mal in ein solches Desaster gestürzt, nach dem sowjetisch verursachten Desaster, dass diese Taliban-Bewegung entstand und dann von Pakistan relativ schnell adoptiert wurde, aber jetzt auch nicht völlig übernommen. Die Taliban haben sich mit Pakistan auch häufig angelegt, tun das immer noch. Oder eines der Hauptprobleme dabei ist ja die ungeklärte Grenze zwischen beiden Ländern, was für Pakistan eine Überlebensfrage ist. Und sie haben trotz all ihren Einflusses auf die Taliban diese nie so weit gekriegt, dass sie sagen, okay, wir erkennen diese Grenze an. Da ist auch noch großes Störpotenzial drin.
Also jetzt haben wir eine humanitäre Katastrophe. Und wir haben ein Taliban-Regime vor Ort, dessen Werte wir überhaupt nicht akzeptieren. Und das ist die Frage, was machen wir jetzt? Irgendwie hätte man ja gerne die Möglichkeit, mit diesem Regime so vorzugehen, dass man sagt, wir sehen das humanitäre Problem, wir anerkennen, das haben wir mit verursacht und sind auch bereit, da beizustehen. Aber gleichzeitig hätten wir da noch eine gewisse Bedingung, die wir an diese Hilfe stellen. Und die Taliban in der Frauenfrage, wie es jetzt ausschaut, sind nicht bereit, darauf einzugehen. Was soll man da machen? Soll man darauf verzichten, zu sagen, ja, es gibt so viel Elend auf der Welt, dann konzentrieren wir uns besser dort, wo wir einigermaßen eine gewisse Kontrolle haben, oder unabhängig von den Taliban helfen wir den Menschen? Wie geht man mit den Talibans heute um?
Die Taliban stehen ja nicht alleine dafür. Entwicklungshilfe findet ja in vielen Ländern unter ähnlichen Voraussetzungen statt, dass wir es mit totalitären Regimen zu tun haben, die Menschenrechte nicht achten, die Frauenrechte nicht achten, mit denen wir umgehen müssen. Wir sind aber in Afghanistan in einer besonderen Verpflichtung. Wir haben uns 20 Jahre in diesem Land engagiert. Wir haben dort vieles falsch gemacht. Wir haben auch eine Verbindung, ich würde mal sagen, so eine Art Schicksalsgemeinschaft mit Afghanistan geschlossen. Und ich würde das als Chance begreifen, einmal über andere Formen von Entwicklungshilfe nachzudenken. Also das Prinzip, Geld in Länder hineinzuschütten an Regime, die damit nicht ordnungsgemäß umgehen, Gelder, die völlig außerhalb unserer Kontrolle eingesetzt werden. Dazu ist zu viel passiert. Dazu hat auch die deutsche Bevölkerung zu viel Opfer gebracht. Du hast es zu Anfang erwähnt, ja, alleine 59 Deutsche, die in diesem Krieg gefallen sind. Nicht zu sprechen von den vielen Verletzten und Traumatisierten, die aus diesem Krieg zurückgekehrt sind. Wir müssen versuchen, eine Form von Entwicklungshilfe und eine Form von Einflussnahme für die Zivilgesellschaft zu finden, die intelligenter ist als das, was wir bisher getan haben. Ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Was ich jetzt sehe, wenn ich in Afghanistan bin, ist vor allem die World Food Program. Aktivisten sind da jeden Tag in ihren Verteilstellen, verteilen Öl, Mehl, Grundnahrungsmittel. Alles zielt jetzt besonders darauf ab, die Bevölkerung praktisch vor dem Hunger zu retten und zu füttern. Das reicht nicht und das ist auch nicht gut, in einem Land so zu machen. Sondern wir müssen intelligente Formen von Entwicklungshilfe finden, die wir an unsere Ziele, die Zivilgesellschaft zu stärken und im Prinzip eine Transformation in dem Land zu fördern, der es erlaubt, dass dieses Land irgendwann auf eigenen Füßen steht und sich selbst ernähren kann und nicht immer nur am Tropf des Westens hängt, befördern.
Solche Sätze hört man immer.
Aber ich mache es mal ganz konkret. Warum gehen wir hin und lassen Afghanen in der Schlange stehen und drücken denen Sack Mehl in die Hand und die gehen dann nach Hause und haben zwar den Sack Mehl, aber ihre Kinder gehen nicht zur Schule und die Armut wird über Generationen und Generationen weiter transportiert. Warum geht man nicht zum Beispiel hin und sagt, ja, wir bauen Schulen und dann kriegen die Kinder in den Schulen Essen. Ihr kriegt das Essen aber nur, wenn eure Kinder zur Schule gehen und zwar auch die Mädchen. Ein Beispiel. Wir machen es uns immer zu einfach und das Allerschlimmste ist, eine Regierung, die Gelder veruntreut, verschleudert und nicht daran mitwirkt, wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, finanziell auszuschatten. Die Taliban dürfen von uns kein Staatsbudget erhalten, auf gar keinen Fall. In der Form dürfen wir die nicht fördern. Nein, natürlich, im Moment bewegen wir uns in einer Situation, wie wir einfach nur noch Nothilfe leisten. Okay. Ja? Aber das ist ja auch nicht gut, das ist ja auch kein Rezept und keine Strategie.
Den Mehlsack kann man abgeben. Vom Moment, wo man versucht, das so zu kanalisieren, dass auch gesellschaftlich etwas passiert, hat man es zu tun mit staatlichen, das heißt Taliban-Strukturen. Oder kann man an den Talibans vorbei, an den staatlichen Strukturen vorbei, irgendwie Entwicklungshilfe im vernünftigen Sinne machen?
Ich will noch mal kurz zurückgehen. Also zum einen stimme ich Ihnen völlig zu, dass wir jetzt Afghanistan nicht fallen lassen sollten, nachdem wir uns dort so engagiert haben und eben auch sehr viel Schaden mit angerichtet haben und halt auch sehr lange geleugnet haben, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Es ist eine Bevölkerung von fast 40 Millionen und 97% stehen an der afghanischen Armutsgrenze, die niedriger ist als die von der UN anerkannte. Also eine ganz desaströse Situation. Aber es gibt eben gleichzeitig auch die politische Entscheidung, zu sagen, wir machen nur humanitäre Hilfe und machen keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Denn das ist ja Entwicklungszusammenarbeit, ist ja genau das, was Schulen baut, Kliniken ausstattet, was auch in Afghanistan in den letzten 20 Jahren und davor gegeben hat, aber eben ohne die Wirkung, dass Afghanistan zumindest Teile davon selbst übernehmen und finanzieren konnte. Ich sehe nicht, dass die Bedingungen jetzt so sind, dass sich das irgendwie ändert. Ich würde auch dafür plädieren und viele andere Beobachterinnen und Beobachter von Afghanistan, die ich kenne, Leute, die da Jahre, Jahrzehnte gearbeitet haben, sind sich im Grunde darüber einig, es muss längerfristige Entwicklungszusammenarbeit geben. Aber wenn die Regierungen sagen, im Westen, wir machen es nicht, eben wegen dieser Dinge, die die Taliban dort anrichten, sie fügen sich ja selber Schaden zu, indem sie halt die Mädchen von der höheren Schulbildung ausschließen und so weiter, dann wird es halt sehr schwierig.
Aber es wird schwierig, aber das heißt konkret, man hat die Wahl. Entweder man sagt, man macht nichts und überlässt die Katastrophe so, wie sie ist, mit ein bisschen humanitärer Hilfe, die Mehlsäcke, die man abliefert, oder man versucht, eine gewisse Zusammenarbeit mit Institutionen in die Wege zu leiten, geht nicht ohne Kooperation mit den Taliban. Ich wäre dafür, aber dann müsste man das plädieren und sagen, es ist das geringere Übel und es besteht die Möglichkeit, gewisse Konditionalität, gewisse Bedingungen durchzubringen, wenn man diese Zusammenarbeit eingeht. Ist das möglich?
Ich glaube, wir müssen damit viel mehr Selbstbewusstsein rangehen. Also das ist kein gutes Beispiel zu sagen, wir haben uns damals die Sicherheit erkauft, indem wir die Warlords eingebunden haben. Das war eine andere Situation. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir entscheiden können, ob wir uns in Afghanistan weiter engagieren. Und die Bedingungen stellen wir. Nicht wir brauchen die Taliban, die Taliban brauchen uns.
Und wenn sie nicht erfüllt werden? Mädchen in den Schulen sagen nein?
Ich glaube, das ist zu einfach, weil man muss ja auch sehen, man muss sich ja das Land angucken und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, Leute da einzubeziehen, die um die Verhältnisse im Land wissen. Es gibt ja auch durchaus unter den Taliban und den Konservativen, ich habe mit vielen Taliban gesprochen, die zum Beispiel das überhaupt nicht gut finden, dass ihre Töchter nicht zur Schule gehen können. Also da gibt es durchaus auch verschiedene Bewegungen innerhalb der Taliban-Gruppierung. Ich glaube, so eine politische Forderung zu stellen, ist nicht klug, weil das würde natürlich die Scharfmacher dazu bringen, zu sagen, jetzt will der Westen uns hier wieder etwas aufoktroyieren. Nein, wir müssen smarte Formen von Entwicklungshilfe finden und Afghanistan könnte für uns, sagen wir mal, ein Showcase werden, wo man das mal ausprobieren könnte. Wie gesagt, warum geht man nicht hin und sagt, es gibt den Sack Reis nicht auf der Verteilerstelle des World Food Programs, sondern es gibt Schulen und die Kinder, die da hinkommen, kriegen zweimal am Tag was zu essen. Und wenn die am Abend nach Hause gehen, dann kriegen die den Sack Reis mit nach Hause. Und wer seine Kinder da nicht hinschickt, der kriegt auch nichts zu essen. Ja, um den Preis, dass die dann, die das nicht machen und sich nicht darauf einlassen, dann eben hungrig bleiben. Aber das, was wir jetzt machen, einfach nur reinschütten, das ist kein vernünftiges Konzept, um dieses Land weiterzuentwickeln. Das ist doomed to fail, das ist ein Weg ins Desaster.
Es sind ja nicht die Leute vor Ort, die entscheidend oder nicht entscheidend, jedenfalls nicht auf der politischen Ebene, ob die Mädchen in die Schule dürfen oder nicht. Die Taliban stellen sich im Moment sehr bockbeinig an und für die ist ein Jahr, dass sie jetzt wieder an der Macht sind, auch nicht viel Zeit. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass die Taliban irgendwann doch einsehen, dass, wenn sie, was sie ja tun, weiter Ärztinnen und Lehrerinnen haben wollen, einfach die Schulen ab Klasse 6 wieder oder ab Klasse 7 wieder aufmachen müssen. Wie lange das alles dauert und ob es wirklich passiert, wissen wir nicht. Also das ist schon, was sie vorschlagen, ist auch so ein bisschen ein Wabankspiel. Je mehr man die Taliban unter Druck setzt, desto störrischer werden die leider. Das hilft den Menschen wenig. Ich glaube, das, was im Moment gemacht wird, so eine Art Low-Level-Diplomacy, also diplomatische Kontakte auf niedriger Ebene zu praktischen, technischen Fragen, auch der Hilfsleistung, dann halt zu überlegen, ob man den Begriff des Humanitären ausdehnen kann. Normalerweise fällt da Gesundheitssystem nicht runter, das ist aber schon passiert. Deswegen konnten Rotes Kreuz, UN-Hilfswerke und so weiter auch die Kliniken in Afghanistan vom totalen Zusammenbruch bewahren, weil das Gesundheitssystem in Afghanistan war nach den 34 Provinzen an jeweils 34 verschiedene NGOs outgesourced und die kriegten irgendwann kein Geld mehr und konnten dann nicht mehr weitermachen. Das wenigstens hat man wieder rückgängig gemacht, aber es ist halt, auch die Leute vom Internationalen Roten Kreuz haben gesagt, das hinterher wieder in Gang zu bringen, ist sehr viel schwieriger und auch sehr viel kostenintensiver, als wenn man es weitergemacht hätte. Ja, ich stimme Ihnen voll zu, da muss weiter Entwicklungszusammenarbeit gemacht werden. Die Ursachen der Krise müssen halt bekämpft werden, auch wenn sich das wie eine politische Floskel anhört, hört man ja andauernd. Immer wieder ist auch 20 Jahre lang erzählt worden. Wir müssen dort weitermachen, müssen auch mit den Taliban reden und wir müssen dabei auch ehrlich sein, weil es wird nicht gehen zu vermeiden, dass die Taliban irgendwie dadurch gestärkt werden. Ich mache auch mal ein Beispiel. NGOs haben dort unten Personal, Personal wird bezahlt, die müssen Steuern zahlen. Das Geld fließt an die Taliban. Das müssen wir dann zu Hause auch sagen, nicht, dass irgendjemand das eines Tages merkt und sagt, es fließt ja doch euer Geld indirekt an die Taliban. Ist es immer geflossen, wird es auch immer. Man muss es halt eingrenzen. Und wichtig, das ist den Taliban nämlich sehr wichtig, dass man ihnen die politische Anerkennung als legitime Regierung nicht gibt. Kein Land erkennt sie bis jetzt an, selbst nicht die, die mit den Taliban auch so aus globalstrategischen Erwägungen, China, Russland, ihnen sehr viel stärker in Kontakt sind. Das wollen die Taliban und das ist sicher ein Druckmittel, das man nicht immer so aussprechen muss. In Afghanistan muss man sehr, sehr zurückhaltend und höflich formulieren, auch den Taliban gegenüber. Sie sind, wie die UNO sagt, die de facto Autoritäten. Im Moment irgendwann muss die Rupie sozusagen fallen und die Leute, die Taliban, werden begreifen, dass sie vom Ausland nach wie vor abhängig sind und da Hilfe brauchen.
Ich halte es ohnehin für falsch, Regierungen anzuerkennen. Man sollte Staaten anerkennen und schauen, wer dort das Sagen hat und sagen, ja okay.
So wie die Schweiz das machen.
Ja. Ist im Völkerrecht eigentlich auch so, aber es hat sich irgendwie so nach politischen Umstürzen, Militärputschen eingebürgert, eben manche neue Regimes anzuerkennen oder nicht anzuerkennen. Und wenn man es einmal anfängt und nicht mehr konsistent ist, dann ist es halt immer sehr schwierig. Aber man kann es begründen, es geht wirklich im Moment ums Überleben von einer übergroßen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung. Ich glaube, das würden auch die Bevölkerung bei uns begreifen. Aber man muss eben ehrlich sein und man muss jetzt den Untersuchungsausschuss und andere Dinge dafür nutzen, das einmal auf den Tisch zu legen. Wir hatten ja kurz den Untersuchungsausschuss, oder Sie hatten hier noch angesprochen. Ich finde es auch wichtig, dass das zu mehr Öffentlichkeit beiträgt, aber der soll eben nur dieses letzte Desaster aufarbeiten, was nicht das Kernproblem in Afghanistan ist. Das Kernproblem sind wirklich die Fehler, die am Anfang dieser 20 Jahre gemacht werden. Dafür gibt es die Enquete-Kommission, auch vom Bundestag, die auch angefangen hat oder sich zumindest konstituiert hat, die da reingucken soll. Die hat allerdings nicht solche guten Instrumente wie ein Untersuchungsausschuss. Die dürfen Leute nicht vorladen. Das ist mehr so eine wissenschaftliche Sache. Kann auch helfen, aber an die politisch Verantwortlichen kommen die schwerer ran. Und das ist natürlich auch so designt bei den Parteien, die jetzt an der Regierung sind und vorher an der Regierung waren.
Es geht ja vor allem um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im Hinblick darauf, was man in Zukunft tut und nicht so sich mit Schönfärberei dahin mogelt, um zu sagen, jetzt machen wir es ganz anders und jetzt wird alles viel besser. Sagen, nein, vom Moment, wo man da reingeht, macht man Fehler und es ist schwierig und man wählt zwischen zwei üblen Optionen und wir wählen die Präsenz. Weil ich glaube, es gibt gute Argumente dafür, die internationale Präsenz in welcher Form auch immer aufrechtzuerhalten, um einen gewissen Einfluss auf die Linderung der Katastrophe auszuüben. Und nicht zuletzt deshalb, weil es ja Probleme gibt, die man beeinflussen kann, sei es die Leerstelle eines Landes, wo andere reingehen, mit vielleicht etwas weniger charmanten Methoden, ob das die Russen oder die Chinesen sind, in irgendeiner Form wird das passieren.
Die sind schon da, die sind schon da, sehr präsent.
Und dann gibt es auch noch die Frage der IS, des Islamischen Staates, also quasi wie die Nachfolgepräsenz der Al-Qaida früher, also eine terroristische Organisation, die im Konflikt steht mit den Taliban, aber allein schon um zu sehen, was dort passiert ist, ist wichtig, da zu sein, mal von den Flüchtlingen ganz abgesehen.
Das ist sicherlich richtig, aber wir haben es natürlich mit dem Islamischen Staat in Afghanistan, mit einem Islamischen Staat afghanischer Prägung zu tun. Also im Prinzip sind das nicht mehr als die Extrem, als die radikale Flügel der Taliban, der diese Leute anzieht. Und deren Interesse ist natürlich, dieses Land zu destabilisieren, um damit das Regime der Taliban zu schwächen und irgendwann genauso auseinanderzuhebeln, wie es die Taliban auch versucht haben. Wobei die nicht in der Lage sind, Strukturen aufzubauen, was den Taliban ja gelungen ist über die vielen Jahre, wo sie peu à peu das Land erobert haben. Aber nochmal, wir können damit viel mehr Selbstbewusstsein reingehen. Die Taliban, das erlebe ich in all meinen Gesprächen, die ich mit ihnen führe, egal auf welcher Ebene, ob auf politischer Ebene, auf der eher funktionalen Ebene, haben ein Interesse an westlicher Hilfe. Sonst würden sie auch gar nicht zulassen, dass Journalisten wie wir dahin gehen und dort berichten. Und wir können dort relativ, würde ich mal sagen, für die Verhältnisse und für die Tatsache, dass es sich da um im Prinzip ein totalitäres Scharia-System handelt, sehr frei berichten. Also kein Vergleich zum Beispiel mit Ländern wie Iran oder Syrien. Ja? Also ich kann mich da relativ frei bewegen. Also ich habe da keinen Aufpasser an meiner Seite, der guckt, was ich mache. Und ich bemerke immer wieder, die Taliban wollen die Kooperation mit dem Westen, weil sie wissen, dass sie das Überleben ihrer Bevölkerung auf Dauer nicht garantieren können. Und wenn sie das nicht garantieren können, wird es irgendwann, wird dieses System erodieren, weil man kann nicht mit einer Bevölkerung, die verhungert, ein Land führen. Das ist nicht möglich.
Wären die Chinesen eine Alternative, eine Option?
So wie ich das sehe, Sie wissen das wahrscheinlich besser, sind die Chinesen längst im Land präsent. Also
aber bieten die was?
Sie sind politisch da, aber sie bieten natürlich nicht viel. Das ist nicht ihr Hauptinteresse. Wie die Amerikaner in den letzten 20 Jahren ist Pakistan für sie viel wichtiger, wirtschaftlich von der Größe und auch von der Kompliziertheit. Also Afghanistan ist natürlich viel komplizierter und gefährlicher. Pakistan ist jetzt auch nicht ohne. Die Chinesen haben einfach nur das Interesse, dass von Afghanistan keine terroristischen Gruppen agieren können, die auf ihrem Territorium zugange sind. Und die sind ja schon kaum existent. Die ein paar Uiguren haben sich nach Afghanistan geflüchtet, erst nach Pakistan, dann nach Afghanistan und haben sich dort militärisch ausbilden lassen. Aber die schaffen es nicht über die Grenze. Und diese Gefahr wird sehr stark überhöht. Die ist kaum da. Das ist natürlich auch irgendwie eine Hoffnung für Afghanistan, dass eben China und Russland wieder in die Bresche springen wollen noch können, was also den ganzen Aufwand sozusagen von Entwicklungsarbeit betrifft, sondern da eigentlich nur der Westen in Frage kommt. Darf ich noch was zu sagen zu diesem Selbstbewusstsein des Westens? Mir ist das ein bisschen zu wenig. Ich bräuchte Selbstbewusstsein, was unsere eigenen Werte betrifft, von, sag mal jetzt einfach Demokratie, um es kurz zu machen, aber auch eine Selbstreflexion, dass unser Einsatz in den letzten 20 Jahren Afghanistan diese Werte zum Teil fundamental und frontal verletzt hat. Da vieles von dem kommt ja jetzt erst raus. Die Zerstörungen, die angerichtet worden sind, die Dutzenden von Drohnenangriffe und nächtlichen Operationen, die versuchten, irgendwelche Taliban habhaft zu werden und häufig genug nur zivile Familien zerstört haben, zu Dutzenden und zu Hunderten. Da kennen wir noch nicht mal die Spitze des Eisberges. Da brauchen wir eine Reflexion. Aber ganz klar, ja, unsere Werte dort hochhalten. Und ehrlich gesagt, ich sage relativ selten was Positives zu westlicher Politik in Afghanistan, aber was im Moment gemacht wird, gefällt mir unterhalb der diplomatischen Anerkennungsschwelle. Die UN-Organisationen oder Institutionen, die Agenturen arbeiten weiter in Afghanistan auf humanitärem Gebiet. Die EU hat auf niedriger Schwelle dort eine Botschaft, die kann ja für sehr viele Länder sprechen. Norwegen ist da, die schon immer Good Offices politischer Art geleistet haben. Was die Schweiz macht, weiß ich nicht, ist vielleicht ganz gut. Die sind ja auf dem Gebiet, was so hinter den Kulissen auch Dinge anzubahnen und auszudiskutieren, auch in Afghanistan immer sehr aktiv und führend gewesen. Also da habe ich ehrlich gesagt Hoffnung, weil es einem die Taliban ja auch einfach machen mit ihren völlig rückwärtsgewandten Methoden und Ansichten. Keine Regierung, selbst wenn die wirtschaftlichen Interessen in Afghanistan noch so groß wären, könnte sich das in der Öffentlichkeit erlauben, die Taliban anzuerkennen im Westen.
Aber es gibt doch einen Bereich, wo man von gemeinsamen Interessen ausgehen kann. Ich erinnere daran, dass die Drogenbekämpfung in den letzten Jahren der Taliban vor dem 11. September, vor dem Angriff der Amerikaner, ja, bekämpft wurde. Der Drogenanbau ging zurück und jetzt zumindest die Behauptung der Taliban, dass sie den Opiumanbau wieder bekämpfen, gibt es eine Chance. Das wäre ja sicher ein Bereich, wo man sagen kann, ja, das habt ihr gut gemacht. Da haben wir gleiche Interessen.
Ja, im Jahr 2001, dem letzten des ersten Taliban-Regimes, wurde tatsächlich die Menge des produzierten Rohopiums auf ein bisschen mehr als ein Hundertstel reduziert dessen, was wir jetzt in den letzten Jahren unter den Augen des Westens haben. Also das ist ja auch ein Teil der Afghanistan-Politik, die total gescheitert ist. Und das lag ganz einfach daran, dass man es immer behauptet hat, man bekämpft das, um den Taliban ihre Haupteinkommensquelle zu nehmen. Aber ungefähr 2/3 des Umsatzes der afghanischen Drogenwirtschaft gingen ja in Leute, die mit uns verbündet waren.
Ja.
Und das wollte man natürlich nicht sagen und auch nicht hören. Jetzt haben die Taliban es wieder verboten. Sie haben es in ihrer unsäglichen Art und Weise, Politik zu machen, wieder nicht geschnallt, dass letztendlich gerade die Erntesaison am Laufen war und dass man den Leuten ja nicht eine wichtige Einkommensquelle wegnehmen kann. Also scheint so zu sein, Berichte deuten darauf hin, sie waren ja auch da, vielleicht können sie es bestätigen, dass in einigen Gegenden man da so ein bisschen laissez-faire macht, gegen die großen Drogenhändler vorgeht und die kleinen Leute erstmal machen lassen. Und dann im nächsten Jahr das wahrscheinlich umsetzt. Ich glaube, die Taliban wollen die Anerkennung. Ich hoffe, dass es in der Mädchenschulpolitik eine Änderung geben wird. Es gärt ja weiter, die Diskussion innerhalb der Reihen der Taliban. Und dass sie auch damit versuchen werden zu punkten.
Also es gibt gewisse Ansätze, wo eine Kooperation weiterführen kann. Wie siehst du das mit den Drogen? Hast du Hinweise darauf, dass sich das verbessert in unserem Interesse? Oder?
Nein. Nein, ich sehe überhaupt keine Hinweise im Moment darauf, dass die Taliban in irgendeiner Form bereit wären, Zugeständnisse zu machen. Letztendlich können sie sich das im Moment, glauben sie zumindest, leisten, diese Art von Drogenpolitik zu praktizieren. Irgendwann werden sie sich das nicht mehr leisten können und dann wird die Droge wieder eine Haupteinnahmequelle zu sein, um Waffen zu finanzieren zum Beispiel. Und der Glaube, dass die Taliban in irgendeiner Form zu Reformen bereit wären, hat sich ja als komplettes Wunschdenken erwiesen. Also nichts von all den Annahmen, dass es eine Inklusivregierung geben wird, wo Kräfte der alten Regierung, andere ethnische Gruppen, Frauen beteiligt würden, ist nicht geschehen. Der Glaube, dass man Mädchen Bildung ermöglicht, ist nicht geschehen. Es ist ja nicht so, dass die Taliban nicht in der Lage wären, es zu organisieren, dass, wenn sie es denn nun unbedingt wollen, Mädchen und Jungen getrennt zur Schule gehen könnten. Ja? Nein, sie wollen das ja ganz bewusst gar nicht. Sie wollen ja Mädchen nicht Bildung angedeihen lassen. Sie wollen ja Frauen im Prinzip auf diese Rolle zurückdrängen, zu Hause zu sein, im Prinzip gar nicht mehr öffentlich in Erscheinung zu treten. Das ist das Frauenbild der Taliban in den 90er Jahren gewesen. Und daran hat sich nach meiner Auffassung überhaupt nichts geändert.
Nee, ich glaube auch, dass sich das Frauenbild der Taliban und ihre Art und Weise, Politik zu machen und was ihre politischen Prioritäten sind, nicht geändert haben. Aber gleichzeitig, und in Afghanistan sind immer gegensätzliche oder sehr oft gegensätzliche Dinge gleichzeitig möglich, wird irgendwann auch Pragmatismus eintreten. Wahrscheinlich nicht so schnell wie die Menschen dort und wir uns das wünschen. Aber das letzte Wort ist dann meiner Meinung nach noch nicht gesprochen. Die Taliban sind auch politische Individuen.
Was heißt dieses 20-jährige Desaster? Ihr spricht jetzt darüber, ja, man kann daraus lernen, man kann in der Entwicklungshilfe, in der humanitären Hilfe vorgehen, vorsichtig, aber trotzdem mit einer Präsenz und dann geht's weiter. Was heißt das als Lehre für ja, internationale Sicherheitspolitik und überhaupt die Möglichkeit, dass man Friedenspolitik im Sinne einer auch militärischen Intervention in Zukunft sich noch vorstellen kann? Oder ist es einfach so, dass man denkt, um Gottes Willen, das ist so schief gegangen, nur Finger davon, hat ja auch Auswirkungen auf die Möglichkeit der politischen Bereitschaft, sagen wir mal, Ukraine einen Waffenstillstand, wenn es dazu käme. Ja, Moment, besteht da die Bereitschaft, den zu überwachen, da reinzugehen und dann noch gleichzeitig dafür zu schauen, dass in den Institutionen etwas Positives passiert? Das hat man 20 Jahre lang, 30 Jahre lang mittlerweile fast im Kosovo versucht, mit sehr riesigem Aufwand, bescheidenen Ergebnissen, ein bisschen geht es vorwärts, okay, kann man sich fragen. Aber besteht überhaupt aufgrund dieser Erfahrung noch die Bereitschaft, politisch so etwas zu beschließen und auch der Bevölkerung zu verkaufen, als es geht um die Sicherheit am Hindukusch?
Es geht immer um die Sicherheit irgendwo, ob am Hindukusch, in Kosovo oder egal wo, weil wir leben in einer Welt. Und nicht nur das Thema Terrorismus, sondern im Moment noch viel deutlicher das Thema Klimawandel macht das deutlich. Es gibt keinen sicheren Ort in dieser Welt, auf dem wir uns zurückziehen können, wenn wir Länder wie Afghanistan einfach gehen lassen, wenn wir einen großen Teil der Welt in Elend und Katastrophe absinken lassen, wenn wir Länder, totalitäre Regime einfach das machen lassen, was sie für richtig halten. Es geht nur mit internationaler Zusammenarbeit. Also mal ganz global formuliert, das Zusammenleben auf dieser Erde muss organisiert werden und deswegen ist das keine Bereitschaft zum Handeln, sondern ein Zwang zum Handeln.
Ich bin dafür. Ich habe meine Zweifel, dass es politisch konsensfähig wird.
Das ist das Problem. Und wenn wir jetzt mal Afghanistan Passport Toto als ein Modell des Scheiterns nehmen, an dem man vieles erkennen kann, was ist denn schiefgelaufen? Also in erster Linie schon mal grobe Unkenntnis, mit welchem Land wir es da eigentlich zu tun haben. Grober Dissens und Unklarheit darüber, welche Ziele wir eigentlich in dem Land verfolgen. War das Ziel, Osama Bin Laden gefangen zu nehmen? Es war ja gar nicht von Anfang an, die Taliban zu entmachten. Hätten die Taliban Osama Bin Laden freigegeben, wäre es ganz anders gekommen. Das heißt, die Strategie der Amerikaner war nicht, in das Land reinzugehen und die Taliban zu entmachten und eine Demokratie dort aufzubauen. Die Frage, mit welchen Mitteln mache ich das? Und nicht nur populistisch immer mal klein-klein zu denken, was ist jetzt gerade opportun und was kann ich der Öffentlichkeit gut verkaufen, sondern wir müssen in internationaler Zusammenarbeit mit solchen Ländern über mehr Wissen verfügen und klarere Konzepte entwickeln, die wir dann auch verfolgen.
Ich bin dafür. Herr Röttig, ist es möglich? Geben Sie doch uns ein positives, optimistisches Schlusswort nach dem Desaster in Afghanistan.
Für mich ist das Stichwort tatsächlich Demokratisierung. Wenn wir zu dem stehen wollen, was unsere Werte sind und was, wie ich in Afghanistan über mehrere Jahrzehnte erfahren habe, zu großen Teilen auch die Werte einer übergroßen Mehrheit, würde ich sagen, der afghanischen Bevölkerung sind, nämlich selbstbestimmt leben zu dürfen und ein Wort mitreden zu können in den Entscheidungen an der lokalen Ebene, auch auf der nationalen Ebene. Dafür gibt es halt bestimmte Institutionen, die man braucht. Man kann es Parlament nennen, man kann es wie in Afghanistan Jirga oder Loya Jirga nennen. Sowas wird gebraucht. Wir müssen uns nur irgendwie von dem Gedanken verabschieden, dass wenn wir irgendwo reingehen, a, alles gut wird, b, wir die Guten sind und c, dann die Demokratie auch in 10 Jahren sozusagen vollendet ist. Während wir in Deutschland wie lange gebraucht haben? 100 Jahre oder so, seit den Schüssen vor der Frankfurter Paulskirche bis, na sagen wir mal, Weimarer Republik und dann 49 und ein bisschen später 89 in dem Teil, wo ich herkomme. Da sollte man ein bisschen ruhiger und realistischer werden. Wichtig ist, solchen Ländern dabei zu helfen, dass sie ihre eigenen, also den Bevölkerungen in solchen Ländern zu helfen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Unbeeindruckt von ihren Warlords, die in der Regel in einer Minderzahl sind und auch von militärischen Interessen unser selbst und von Nachbarländern. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan, aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach genau das, was nötig ist, Rahmenbedingungen zu setzen, damit die Leute ihr Ding dort selber machen können. Und ansonsten Konsens hin, Konsens her. Wir werden wahrscheinlich über unterschiedliche Länder unterschiedlich diskutieren. Es wird irgendwann Zwänge geben, wo man was machen muss. Und vielleicht vergessen wir auch nicht, was wir in Afghanistan häufig vergessen haben, dass eben der Afghanistan-Einsatz nicht nur militärischer war, dass es auch andere Mittel gibt. Und ich rede jetzt mal nicht nur von Entwicklungszusammenarbeit und institutionellem Aufbau, aber auch von Instrumenten wie in der Ukraine OSZE, die Beobachterinnen und Beobachter dort haben, die man braucht, die dann irgendwann auch ein gewisses militärisches Backing benötigen von den Regierungen. Das ist natürlich schwieriger geworden. Der Afghanistan-Einsatz war noch einhellig auch von Russland und China 2001 unterstützt worden. Das wird in der Ukraine sicher alles ein bisschen anders aussehen. Und in Mali sieht es ja auch schon anders aus. Andere Länder, andere Sitten, andere Ansätze. Aber zuerst muss man die Länder tatsächlich auch kennen. Und da ist unsere Wissenschaftslandschaft sehr ausgedünnt. Ich glaube, wir müssen mehr Geld reinstecken, tatsächlich die Grundlagenwissenschaft von Krisenländern zu verstehen und dann auch Mechanismen herbeizuführen, wo Politik und Wissenschaft möglichst schon vor der Katastrophe miteinander reden und überlegen, was man dann machen könnte.
Ich teile diese Hoffnung. In diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Die Aussicht ist vielleicht nicht so optimistisch, aber zumindest wichtig ist die Ehrlichkeit und zu versuchen, das besser zu verstehen. Danke.
Ich bedanke mich auch.
Ja, vielen Dank.